aber ich starte jetzt auch Forschungsprojekte in Bezug auch auf Frauengesundheit, gerade so die zyklusbasierte Ernährung, personalisierte Ernährung für Frauen. Und das ist ein Thema, was die letzten Jahre wenig Beachtung geschenkt wurde, ne? Oder wenig Beachtung geschenkt wurde generell. Aber auch gerade das intermittierende Fasten führt ja immer dazu, dass es wirklich zu einer Nahrungseinschränkung kommt. Und gerade auch Frauen benötigen Energie, ne? Und wenn man vor allem jetzt intermittierende Fasten nimmt, man lässt früh das Frühstück weg und fängt erst an, um 11, um 12 zu essen. Das ist eigentlich das größte Gift, was man tun kann. Vor allen Dingen auch in der zweiten Zyklushälfte. Na, und ich könnte jetzt noch weitergehen bezüglich Eisen, Jod, Zink, B-Vitamine. Hier wirklich das gesamte Paket, die unterschiedliche Wirkung auch haben. Also da gibt es viele Bausteine, wo man auch vielleicht darauf achten müsste oder mal genauer hinschauen müsste. Interessante ist, dass ja eigentlich es fast 10 Jahre dauert. Ne? Also die Prämenopause, die Perimenopause kann ja wirklich bis zu 10 Jahre andauern, ohne dass es überhaupt richtig bemerkt wird. Ne? Aber Symptome treten auf und hier kann man ja auch mit durch gezielte Lifestyle-Hacks, durch gezielte Ernährung ja auch nochmal unterstützend eingreifen.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast-Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Willkommen heute. Ich habe heute einen Gast bei mir bei Beyond Lifespan. Es freut mich sehr, heute die liebe Dorothea Portius bei mir zu haben. Doktor der Ernährungswissenschaften, richtig?
Korrekt, hallo.
Ja. Aber jetzt bitte von dir, wer bist du und was machst du genau, bevor ich hier noch was Falsches sage?
Ja. Erstmal hallo und danke für die Einladung, dass ich in dem Podcast sein darf. Also meine Ursprünge sind in Ernährungswissenschaften. Da habe ich angefangen, mein Diplom auch zu machen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der TU München, wo ich dann meine Diplomarbeit auch geschrieben hatte. Und danach bin ich komplett der Wissenschaft entfallen und habe mich entschlossen, auch noch meine Promotion zu machen. Das habe ich gemacht an der Universität Genf, an der medizinischen Fakultät. Und danach wollte ich auch nicht aufhören, wollte weiter in der Forschung bleiben und bin in die Staaten. Und so arbeitete ich nochmal 4 Jahre an 2 Forschungsprojekten, an den Salk Institute for Biological Science und am Stanford Burnham Brabus Institute in La Jolla, Kalifornien. Und ja, seit 4 Jahren bin ich in Deutschland wieder da. Habe dann erstmal eine Professur angeboten bekommen an einer privaten Hochschule, wo ich den Lehrstuhl der Ernährungstherapie und Beratung aufgebaut habe. Das wurde mir dann irgendwann zu eintönig. Und so bin ich dann auch mehr in die Startup-Szene reingekommen, habe Firmen unterstützt in Bezug auf Produktentwicklung und gerade auch die Digitalisierung und Innovation vorwärts zu treiben, ne? Gerade in Bezug auf personalisierte Ernährung, Precision Medicine. Und so teile ich gerade mich in 2 Hälften. Einerseits die Forscherin Dorothea, wo ich an der Martin-Luther-Universität wieder zurück jetzt meine Forschungsgruppe etablieren kann. Und das andere Standbein als Medical Nutrition Advisor für Firmen. Und genau, ich denke mal, die Kombination ist ganz wichtig.
Das ist eine tolle, wissenschaftlich stark natürlich hier geprägte Karriere. Also das beeindruckt mich sehr, natürlich, wie du das schaffst, das alles im Einklang zu bringen, noch mit einer auch wirtschaftlichen Tätigkeit. Sehr inspirierend, ist auch immer etwas, was ich auch versuche, nicht ganz leicht, aber natürlich eigentlich das Optimum, ja, wenn man hier das Akademische und auch vielleicht die eine oder andere wirtschaftliche Sache miteinander verbinden kann. Um das Gespräch heute zu beginnen, würde ich dich gerne noch fragen, was bedeutet eigentlich die Langlebigkeit für dich? Weil wir haben ja hier den Langlebigkeits-Podcast natürlich als das große Thema und da hat ja jeder ein bisschen eine andere Vorstellung davon. Es ist ja nicht klar eben in der Wissenschaft ganz scharf definiert, was ist eigentlich Langlebigkeit, Langlebigkeitsmedizin etc. Also wie definierst du den Begriff für dich?
Genau, du hast ja schon richtig gesagt, ne? Langlebigkeit hat überhaupt keine wissenschaftliche Definition. Ne? Und was viele immer assoziieren, langes Leben, aber wollen wir wirklich lange leben? Eigentlich wollen wir ja gesund lange leben. Ne? Also eigentlich geht es ja mehr darum, unsere Gesundheitsspanne zu verlängern, die ja immer weiter verkürzt wird durch unsere ganzen chronischen Erkrankungen. Und ich denke mal, hier können wir durch gezielte Lifestyle-Veränderungen, aber auch durch gezielte Supplementation die Gesunderhaltung auf jeden Fall steigern.
Ja, das sehe ich auch so. Also hier klar der Fokus auf die Qualität auch. Die Gesundheit ist natürlich definiert nicht nur, dass wir eben lange leben, sondern die Gesundheit ist eben, wir fühlen uns wohl. Ja. Also da wissen wir schon von der WHO die Definition. Ne? Also das ist ganz klar. Und ich sehe das auch wie du. Und ich weiß, dass du aber eine besondere Expertin bist und dich sicher viel besser auskennst als ich zum Beispiel im Punkto, was bedeutet das für die Frau, die Gesundheit, also das Wohlbefinden der Frau im Speziellen und wie die Ernährung diese Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflusst. Das ist, glaube ich, etwas, gell, was du stark auch beforscht hast und wo du viel Expertise hast. Ich glaube, du hast auch ein Buch geschrieben über diese Thematiken, wenn ich recht mich erinnere, das ja, auch gesehen.
Genau, richtig. Ne? Also mein Buch ging eigentlich mehr so um Kollagen, ne? Kollagen auch auf Hautgesundheit, was natürlich auch für die Frau sehr wichtig ist. Aber ich starte jetzt auch Forschungsprojekte in Bezug auch auf Frauengesundheit, gerade so die zyklusbasierte Ernährung, personalisierte Ernährung für Frauen. Und das ist ein Thema, was die letzten Jahre wenig Beachtung geschenkt wurde, ne? Oder wenig Beachtung geschenkt wurde generell. Auch wenn man das Beispiel nimmt, ne, das intermittierende Fasten oder andere gewisse Ernährungsempfehlungen, die eigentlich nie wirklich auf dem weiblichen Zyklus basierten. Mhm. Und der Grund ist, der Mann, ne? Also wie du,
ja.
Du hast ja einen ganz normalen 24-Stunden-Zyklus. Ne? Das Testosteron schwankt in einen Tagesverlauf. Doch wir Frauen haben neben unserem 24-Stunden-Zyklus auch noch einen 28-Tage-Zyklus. Ne? Und gerade Progesteron und Östrogen nehmen maßgeblich Einfluss auf unseren gesamten Stoffwechsel. Ne? Und klar, dass unser Körper unterschiedliche Bedingungen hat in unterschiedlichen Phasen. Und gerade auch in Frauen im reproduktiven Alter, das heißt während der Mensa oder während des aktiven Zykluses, kann man das eigentlich alles in vier Phasen nochmal einteilen. Ne? Mhm. Also die Menstruation, die Follikelphase, die Ovulation und die Lutealphase. Ne? Und in diesen vier Phasen braucht die Frau unterschiedliche Nährstoffe oder auch und muss unterschiedlich auf ihren Körper auch achten.
Ja, also das, du hast jetzt schon einiges aufgegriffen hier. Der weibliche Zyklus per se ist ja natürlich essentiell, dass der funktioniert für die Gesundheit und für das Wohlbefinden der Frau. Das Ganze wird von der Ernährung stark gelenkt, gesteuert. Du hast auch schon kurz erwähnt, Fasten ist natürlich ein trendiges Thema, nicht nur jetzt natürlich hier im Rahmen der Langlebigkeit, auch sonst im Lifestyle-Bereich würde ich jetzt mal sagen, ist das in aller Munde momentan. Und das Fasten, da wird ja auch nicht zwischen Mann und Frau unterschieden, die Empfehlungen sind ja auch Unisex typischerweise. Aus der Forschung kennen wir das auch, jegliches Forschungsprojekt, ob es jetzt am Tier ist oder am Menschen, wird bevorzugt gerne mal, ja, mit nur männlichen Probanden geführt, ja, also das wird ein bisschen aufgeweicht momentan, also man versucht das ein bisschen aktiv auch natürlich jetzt zu verändern, um das repräsentativer zu gestalten, aber schlussendlich ist der Körper und Literatur auch, die wir zur Verfügung haben, natürlich geprägt von dieser einseitigen Sichtweise auf die männliche Population, muss man sagen. Und was ich eigentlich jetzt dich fragen wollte, ist das Fasten. Das ist ja auch sehr, wie gesagt, in aller Munde, aber auch sehr gehypt, extrem gesundheitsförderlich. Siehst du das uneingeschränkt auch übertragbar auf die Frau, auch im Kontext des Zyklus, oder?
Klar, nein. Ja. Also wie du schon gut gesagt hast, ne? Also die wissenschaftliche Evidenz ist zu einseitig. Es sind wenige Studien und die Studien, worauf die Aussage beruht, ne, basiert meist auf männlichen Probanden, ja, oder Tierstudien. Und gerade Fasten, es gibt ja verschiedene Fastenregime, fangen wir erstmal so an. Ne? Mhm. Aber auch gerade das intermittierende Fasten führt ja immer dazu, dass es wirklich zu einer Nahrungseinschränkung kommt. Und gerade auch Frauen benötigen Energie. Ne? Und wenn man vor allen Dingen das intermittierende Fasten nimmt, man lässt früh das Frühstück weg und fängt erst an, um 11, um 12 zu essen. Das ist eigentlich das größte Gift, was man tun kann. Vor allen Dingen auch in der zweiten Zyklushälfte, weil der Körper sich da auch vorbereitet auf eine mögliche Schwangerschaft. Mhm. Und der Körper, auch vor allen Dingen der Frau, ist mehr stressanfällig. Und was passiert, wenn wir jetzt früh das Frühstück weglassen oder erst zu Mittag die erste Mahlzeit zu uns nehmen, ne, ist der Stress. Weil Fasten Kalorienrestriktion ist immer Stress für den Körper. Der Körper geht in Survival-Modus, ne? Und das hat was mit zu tun mit auch Cortisol. Cortisol wird ja morgens morgens den höchsten Peak, wird am meisten ausgeschüttet, was gut ist, weil
man in Schwung kommen.
Genau, dass man muss in Schwung kommen. Die ganze Energie wird mobilisiert, ne? Also gespeicherte Kohlenhydrate werden freigesetzt, Fette werden mobilisiert, damit unser Körper auch erstmal in Gang kommt. So, kommt jetzt aber nicht gleich Energie dazu, ne? Dann geht der Körper weiter in den Stressmodus, weiter in den Survival-Modus. Das heißt, das Cortisol, ne, und auch die anderen Stresshormone, die steigen stetig an. Und das kann wirklich damit dann dazu führen, dass andere metabolische Vorgänge runtergefahren werden. Ne? Gerade wie Schilddrüsenproduktion, also Produktion der Schilddrüsenhormone und so weiter und so fort. Oder auch natürlich auch die Produktion von Geschlechtshormonen. Ja. Gerade Cortisol ist eigentlich so dieser größte Disruptor, nenne ich es immer, der Hormonbalance, und kann das eigentlich auch verursachen, dass es halt zur Reduktion, zur Produktion, also der reduzierten Produktion von Geschlechtshormonen kommt. Ne, gerade den Geschlechtshormonen, die auch im Hypothalamus, im Gehirn produziert werden, FSH und LH. Und somit kann es kommen, dass halt die Ovulation nicht stattfindet, es erst gar nicht zur Menstruation kommt, und es somit auch kann Fasten wirklich Zyklusunregelmäßigkeiten verursachen. Und das mal noch abschließen, ich hatte wirklich mal eine Bachelorstudentin, das war nur eine kleine Pilotstudie, eine Umfrage, weil sie wollte mal erfahren, wie intermittierendes Fasten auf den weiblichen Zyklus wirkt, und hat eine Umfrage bei sich im Fitnessstudio gemacht. Und tatsächlich, Frauen, die intermittierend fasten, gaben auch an, öfters an Zyklusunregelmäßigkeiten zu leiden. Das fand ich schon sehr interessant. Das war nicht repräsentativ, es war nur eine kleine Umfrage, aber dennoch, und es zeigen jetzt immer mehr Studien, dass dies auch wirklich der Fall ist.
Ja, also das ist also für mich extrem interessant, weil natürlich, ich muss sagen, gerade viele Frauen freuen sich natürlich über die tollen Ergebnisse bei eben typischen Intervallfasten. Man hat irgendwie vielleicht initial ein bisschen Gewichtsverlust sogar dabei. Die ganze Autophagie-Geschichte, die man immer wieder sieht und liest. Es erfreut sich großer Beliebtheit, muss ich sagen. In meinem Patientengut auch viele, die das verfolgen. Und man muss eigentlich jetzt hier sagen, wenn man diese neuen Erkenntnisse in Betracht zieht, dass dieser Fastenstress für die Frau, vor allem die gerade versucht, eine Familie zu gründen, eigentlich extrem unpraktisch oder eben sogar, kann man eigentlich sagen, ungesund ist in dem Fall.
Ja. Richtig, ja. Gerade auch die zweite Zyklushälfte, muss man auch nochmal betonen, der Körper hat einen höheren Energiebedarf. Weil einerseits der Körper bereitet sich darauf vor, auf eine potenzielle Schwangerschaft. Das heißt, es ist immer so eine ganz leichte Insulinresistenz. Das heißt, der Körper geht wirklich auf eine erhöhte Energieproduktion oder einen erhöhten Energiebedarf, auch allein durch das steigende Progesteron. Auch die Metabolisierung von Fetten und Eiweißen ist viel höher als in der ersten Zyklushälfte. Und gerade die zweite Zyklushälfte ist wirklich essentiell. Und da sollte die Frau auch wirklich darauf achten, ne, den Körper adäquat mit Nährstoffen und auch Energie zu versorgen.
Würdest du vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass wir wissen ja, dass Stress zum Beispiel auch im Berufsleben den Zyklus stören kann, also psychischer Stress ist ja bekannt, dass das Einfluss nimmt. Würdest du sagen, dass dieser chronische Stress des Fastens vielleicht sogar da vergleichbar ist mit so einem chronischen psychischen Stress?
Ja.
Also, und wenn man das kombiniert, ist natürlich besonders gravierend dann.
Natürlich, es gibt ja viele Stressträger, ne, die auch das Cortisol stetig ansteigen lassen. Ne? Normalerweise sollte ja Cortisol einen zyklischen, also täglichen Rhythmus haben, morgens am höchsten, hat nochmal einen kleinen Peak um die Mittagszeit, geht dann runter Richtung Abend. Und wenn man diesen chronischen Stress hat, dann hat man diese konstant hohen Cortisol-Level. Und chronischer Stress kann natürlich getriggert werden durch Fasten, durch aber auch Extremsport, darf man nicht vergessen. Psychischer Stress, das sind alles diese Faktoren, die mit einer Rolle spielen.
Ja, und die Kombination von diesen Faktoren ist natürlich der Perfect Storm dann für Probleme, wie vielleicht auch langfristige Stoffwechselstörungen, wie das Polycystic-Ovar-Syndrom, also PCOS. Kannst du vielleicht ganz kurz da ein Wort verlieren dazu? Es ist doch gar nicht so selten, nämlich diese Erkrankung.
Richtig, ne? Also das PCOS, also polyzystisches Ovarien-Syndrom, steigt enorm enorm in der Prävalenz. Mhm. Auch viele jüngere Patienten haben es. Beruht auf verschiedenen Tatsachen. Es wird viel diskutiert, was die Ursache ist. Ne? Oftmals sagen viele, es kann auch durch die Pille verursacht werden, nach mit Absetzen der Pille. Oder halt, also was ich auch glaube, was eines mit der Hauptursachen ist, ist durch unseren falschen Lebensstil. Ne? Weil gerade auch die Insulinresistenz, das heißt, bei leichtem Übergewicht oder wenn die Zellen schon in einen, also das Insulin nicht mehr richtig wahrnehmen, ne, kann dann zu triggern, dass ein polyzystisches Ovariensyndrom entsteht. Das heißt, die Ovarien kommen gar nicht mehr dazu, dass aus dem Testosteron dann Östradiol produziert wird, sondern die produzieren vermehrt Testosteron, ne, aufgrund dieser Insulinresistenz. Mhm. Und das geht ja wieder so Hand in Hand, ne? Auch mit dem Cortisol, der Insulinresistenz. Und gerade unsere Fehlernährung, die falschen Bewegungsregime, ne, sind alles Ursachen, dass auch dieses PCOS-Syndrom halt auch entsteht.
Ja, das scheint sich ja wirklich hier ein bisschen in die Epidemie zu verwandeln. Also da müssen wir definitiv uns Lösungen überlegen für diese Patientenpopulation, die zunimmt. Und könnte es eben hier auch Mikronährstoffinterventionen geben aus deiner Sicht, die uns helfen, den weiblichen Zyklus wieder besser auf Schiene zu bringen oder vielleicht sogar speziell, wenn man schon Leiden hat wie das PCOS, dass man da einen Benefit haben könnte?
Auf jeden Fall, ne? Also ich hatte auch mal nebenberuflich eine private Ernährungsberatungspraxis und auch eine Patientin mit PCOS-Symptomatik und tatsächlich ein geeignetes Ernährungsregime, das heißt größtenteils unverarbeitete, also ganze Lebensmittel, ne? Auch achten auf den Zuckergehalt. Ganz, ganz wichtig, gerade auch beim PCOS, wenn es wirklich mit einer leichten Insulinresistenz schon einhergeht, darauf achten, welche Art der Kohlenhydrate nehme ich zu mir. Kohlenhydrate sind wichtig, aber man muss ja unterscheiden, ne?
Ja.
Die beneficial Kohlenhydrate, das heißt die komplexen, gegen die Einfachzucker. Und natürlich auch Fettsäuren. Ne? Mhm. Gerade Fette sind enorm wichtig, auch wieder hochstigmatisiert. Aber auch für die Hormonproduktion sind vor allen Dingen gesunde Fette enorm wichtig. Und vor allen Dingen auch großes Potenzial haben die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, also DHA und EPA, vor allen Dingen aus Fischöl, Algenöl, die einen hohen antiinflammatorischen, also antientzündlichen Charakter haben. Mhm. Und können hier enorm unterstützen.
Mhm.
Genau, wenn man nochmal auf die Mikronährstoffe eingeht, kann man auf jeden Fall einen Punkt machen, was enorm wichtig ist, Vitamin D. Ne? Also ist nicht für jeden, also für alle natürlich wichtig, weil wir wissen, wir sind in Vitamin D im Mangelland.
Mhm.
Vitamin D wird hauptsächlich durch die UVB-Exposition, also Sonnenlicht, selbst vom Körper gebildet. Ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern eigentlich Hormon. Aber dennoch ist es sehr wichtig, dann auch hier gegebenenfalls auch zu supplementieren, ne? Weil Vitamin D spielt eine große Rolle, nicht nur für unser Wohlbefinden, aber auch spielt auch eine große Rolle bei der Bildung von Geschlechtshormonen.
Mhm.
Dann natürlich Magnesium. Magnesium, auch ein Mineralstoff, der wichtig ist für den Energiestoffwechsel, ist beteiligt an den, sag ich mal, an der Aktivität von über 300 Enzymen in unserem Körper. Deswegen Magnesium ist immer so dieses Allerheilmineral und ist natürlich auch ein Relax-Mineral. Ne? Also Magnesium vor allen Dingen auch für Personen, die enorme Probleme haben mit Krämpfen, mit starken Menstruationssymptomatiken, kann Magnesium auch sehr hilfreich sein.
Mhm.
Na, und ich könnte jetzt noch weitergehen bezüglich Eisen, Jod, Zink, B-Vitamine, hier wirklich das gesamte Paket, die unterschiedliche Wirkung auch haben. Also da gibt es viele Bausteine, wo man auch vielleicht darauf achten müsste oder mal genauer hinschauen müsste.
Mhm. Also wir können vielleicht zusammenfassen, Mikronährstofflandschaft hier zur Unterstützung des weiblichen Zyklus, Omega-3-Fettsäuren, hast du als erstes gesagt, glaube ich, war also sicher ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Dann noch Vitamin D.
Schick.
Geschlechtshormone und wie gesagt, ist ja eigentlich selber auch ein Hormon. Du hast noch das Magnesium erwähnt. Mir gefällt der Terminus Relax-Hormon sehr gut. Also da kann man sich, glaube ich, auch gleich merken, für was es vielleicht helfen könnte in den Momenten, wo man es braucht. Und Eisen und B-Vitamine hast du auch noch erwähnt. Also das sind also von der Landschaft, Mikronährstofflandschaft, glaube ich, die wichtigsten Punkte gewesen. Mängel an Mikronährstoffen auf der anderen Seite in Verbindung mit erhöhtem Stress. Ist dann eigentlich ganz klar natürlich ein starker Trigger für Probleme im Zyklus. Ne?
Nämlich, richtig, ja, genau.
Ist da etwas, was du, weil du hast gesagt, Vitamin D-Mangel genannt, ist das vielleicht das Ding oder gibt es ein anderes, was du besonders herausstreichen möchtest, wenn wir einen Mangel haben, dass uns das vielleicht sogar in die Probleme hineintreibt?
Ja, tatsächlich zeigen auch Studien, Vitamin D-Mangel könnte eine Ursache sein, aber sowas auch wie Eisen oder B-Vitamine. Mhm. Ne? Gerade auch hier B12, was ja auch für den Energiestoffwechsel sehr essentiell ist, oder B2, B1. Also alles, was auch mit Energieproduktion zu tun hat. Ne, spielt eine Rolle auch für den weiblichen Zyklus, weil es ist ein enormer Aufwand für die Ovarien auch, für die Eierstöcke, diese Eizellen erstmal auch heranzureifen. Und dann will man ja gesunde Eizellen haben, da sprechen wir natürlich über unsere Kraftwerke, die Mitochondrien, ne, dass die auch ordentlich funktionieren, um diese Energie bereitzustellen, dass so ein Ei überhaupt heranreifen kann. Mhm. Auch dann dieser Eisprung kostet ja auch wieder Energie. Ne? Das heißt, ist nicht die Energie nicht da, aber auch dann die ganzen Kofaktoren, die Enzyme benötigen. Und das sind meist B-Vitamine, Eisen, Magnesium. Sind diese Kofaktoren auch nicht da, dann kann das Ganze nicht ordentlich ausgeführt werden. Ne? Mhm. Deswegen ist eigentlich jedes Mineral oder jedes Vitamin, was essentiell ist, was wir auch gerade genannt haben, wenn das nicht in ausreichender Menge da ist, kann es schon sein, dass es da auch schon zu Unregelmäßigkeiten kommt.
Ja, das macht absolut Sinn, wie du das gerade auch hergeleitet hast über die essentielle Zellfunktion, auch Energie. Ja? Mhm. Also die Zellkompetenz Energie ist natürlich hochgradig relevant hier im weiblichen Zyklus, in der weiblichen Gesundheit. Du bist natürlich hier als Ernährungswissenschaftlerin vertraut mit jeglicher Formulierung an Supplements, an Nahrungsergänzungsmitteln, aber kannst du uns vielleicht ein bisschen eine Outline oder ein paar Leitplanken geben von der reinen normalen Ernährung her, also Ernährungsstrategie für eine ausgewogene, stressmindernde Ernährung, die vielleicht natürlich auch ein bisschen Energieproduktion noch anfeuert, ne, haben wir auch gehört, ist auch hochrelevant. Also was für eine Rolle spielt hier diese Ernährungsstrategie dann für Nahrungsaufnahmen und was gibt es da für Leitplanken aus deiner Sicht?
Also ich hatte es ja schon kurz angerissen. Ne? Also wir suchen so wenig hochverarbeitete Lebensmittel wie möglich, auf den Zucker auf jeden Fall achten und dann auch ein bisschen unterscheiden in den Phasen. Ne? Gerade auch so die erste Zyklusphase bevor den Eisprung, doch vielleicht mehr kohlenhydratbasierte Ernährung. Der Kohlenhydratstoffwechsel läuft viel besser. Zweite Zyklushälfte, auch Fokus mehr auf auch die gesunden Fette und Eiweiß auch legen. Mhm. Da kann ruhig der Kohlenhydratanteil ein bisschen gesenkt werden. Und bezüglich dann auch nochmal Supplementen kann man natürlich gezielt unterstützen. Ne? Wie ich schon sagte, Omega-3-Fettsäure mit der hohen antientzündlichen Wirkung, allein schon die Ovulation, um den Ovulationszeitraum kann das gut eingenommen werden. Ich würde es immer empfehlen, eigentlich jeden Tag sein Esslöffel Fischöl zu nehmen. Aber vor allen Dingen auch um die Ovulation rum, weil das auch oft mit inflammatorischen, also entzündlichen Prozessen einhergeht. Aber auch dann während der Menstruation. Dann vor allen Dingen auch Magnesium, ne, kann auch unterstützen, gerade wenn man starke Prämenstrual-Symptome hat. Eisen und Vitamin B12 muss man gucken. Ne, die einen Frauen haben wirklich ein Problem mit Eisenmangel. Viele Frauen sind an niedrigsten Schwelle meist auf dem Eisengehalt, da kann man wirklich mal gezielt unterstützen. Aber ich würde nie übersupplementieren, immer dann vielleicht per Blutbild checken, wie sieht es aus und dann aktiv mitsteuern, gegensteuern.
Gerade beim Eisen ist es aus meiner Sicht immer ein bisschen übertherapiert, richtig, die Situation in Deutschland, Österreich. Da habe ich schon vielen Patienten bei mir auch schon einmal ein bisschen Eisen wieder weggenommen, was sie aus meiner Sicht eben zu viel bekommen haben. Wir wissen einfach aus den Studienlandschaften, dass die chronisch hohen Eisenspiegel nicht sehr langlebigkeitsfördernd sind. Und ich sage mal, wenn man asymptomatisch ist und keine Probleme hat, dann kann man, glaube ich, auf einem niedrigen Wert auch gut fahren. Also viele Patienten sind es auch einfach gewöhnt. Die brauchen dann gar nicht eine wahnsinnige Eisensupplementierung, weil die haben ihren niedrigen Wert schon eingeschliffen im Organismus und die kommen damit gut zurecht. Also aus meiner Sicht ein bisschen auch, wird gerne mal beim Hausarzt einfach mal relativ locker mal rausgehauen, so ein bisschen Eisen, und das kann jeder schon mitnehmen, also machen wir ein bisschen überdimensioniert.
Vielleicht auch noch dazu ergänzen, ne? Gerade Eisen finde ich super interessant, ne? Weil immer viele denken, Eisen geht daher mit Müdigkeit und dem faulen Zyklus, Aber der weibliche Zyklus reguliert das eigentlich selber ganz gut. Ne? Auch gerade in den Phasen, wo mehr Eisen benötigt wird, wird auch, sag ich mal, ein gewisser Stoff, das Hepzidin, weniger freigesetzt. Hepzidin inhibiert, also mindert die Eisenaufnahme. Und dadurch kann mehr Eisen dann in den Körper auch gelangen. Und in Phasen des, sag ich mal, auch der Ovulation, wo mehr Entzündungsprozesse stattfinden, ist vermehrt Hepzidin auch vorhanden, auch weniger Eisenaufnahme. Also der weibliche Körper ist auch sehr clever, ne, und kann das selber auch ganz gut regulieren.
Ja, es ist immer die Balance, glaube ich, wo dann der Experte wirklich glänzen kann, wenn man eben sieht, wo kann der Organismus, der Körper selber noch sich selber helfen, also Abhilfe schaffen, oder wo greifen wir ein mit gewisser Supplementierung. Und da habe ich eben auch aus meiner Praxis wieder öfter schon gesehen, wenn einfach hormonelle Dysbalancen schon diagnostiziert sind, wenn man zum Beispiel, habe ich auch neulich mal tatsächlich wieder gehabt, ein erhöhtes Testosteron hat bei einer Dame. Was macht man da? Kann man da mit Supplementierung dann noch gut gegensteuern? Ist das für dich eine gute Indikation? Also so Dysbalancen ausgleichen durch Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Auch gerade zu erhöhte Testosteronwerte. Ne? Also Testosteron kann ja auch durch ein gewisses Enzym, die Aromatase, umgewandelt werden, Östrogen oder Estradiol. Und das sind auch wieder gewisse Mikronährstoffe. Ich glaube auch Magnesium, Vitamin D spielen da auch eine wichtige Rolle, wo man da auch mal probieren kann, ob das was bringt. Und vor allen Dingen auch der Prozess der Steroidhormone fördern. Ne? Gerade die Leber spielt eine ganz wichtige Rolle. Und hier auch die Lebergesundheit fördern durch genügend Ballaststoffe. Mhm. Auch sekundäre Pflanzenstoffe sind hier wichtig. Ne? Aber dann auch so gewisse Supplemente wie Spermidine und Berberine, die wo in Studien so erste nützliche Effekte auch gezeigt wurden. Mhm. Ne? Das muss man einfach mal ausprobieren und testen, ja, ob das dann auch wirklich was bringt.
Ja, das sind oft komplexe Fälle, wo natürlich man keine Patentlösung jetzt hat, die one size fits all ist. Aber,
richtig.
Aber wie du sagst, man muss dann einmal probieren und ein bisschen schauen und oft kommt man eben dann eben auch schon weiter, weil vielleicht auch der Organismus dann anspringt und mit seinen eigenen Regulationsmechanismen dann die Intervention flankiert und am Schluss hat man ein super Ergebnis für den Patienten erreicht. Ja, Dorothea, jetzt haben wir sehr viel gehört und gesprochen über die Fruchtbarkeit der Frau, über den Zyklus, über was ist vielleicht gut oder schlecht, wenn eine Dame eine Familie gründen will. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie schaut es denn aus nach der Menopause? Haben wir hier eine extreme Änderung der Vorgaben? Ändert sich viele Vorzeichen aus deiner Sicht, wenn du da drüber nachdenkst? Beziehungsweise wir haben sogar eine Frage dazu bekommen von einer Hörerin. Wie schaut es aus mit Fasten nach der Menopause? Also was hast du da für Ideen dazu?
Genau, der Stoffwechsel ändert sich ja nochmal drastisch, ne, mit Einsetzen der Menopause, weil Östrogen, Progesteron fallen ja weg. Ne? Das heißt, der Stoffwechsel geht auch runter und das ist ja auch der Zeitpunkt, wo auch öfters andere Komorbiditäten oder chronische Erkrankungen erst zur Erscheinung kommen bei den Frauen, ne? Sprich Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil das Östrogen ja auch eine sehr schützende Wirkung hat. Und gerade in Bezug auf Fasten, das ist interessant, ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass gerade Fasten während der Zyklusphase eigentlich Gift ist für den Körper. Doch was ist jetzt, wenn Östrogen und Progesteron nicht mehr da sind? Ne? Wie bereitet sich dann der Körper darauf vor oder wie reagiert der Körper auf das Fasten? Das Interessante ist, dass Fasten, also die Daten sind halt schlecht, ne, um es so zu sagen. Fasten kann aber einen schützenden Effekt auch haben, aber hier muss es auch gezielt gemacht werden. Und hier würde ich immer drauf gehen, wenn man normal fasten möchte, dann wirklich nicht länger ein Window von 12 bis 14 Stunden zu haben, aber hier die Speisen, Hauptmahlzeiten in den Vormittag zu packen. Weil der Körper, der Stoffwechsel läuft am Vormittag, am Morgen einfach am effektivsten. Und dann doch lieber, ne, sag ich mal, 18 Uhr bis 18 Uhr essen, das Abendessen und danach nichts mehr und dann früh am Morgen um 8 Uhr das Frühstück zu sich nehmen. Ne? Und dann, ich sag mal, das kann dann schon auch präventiv wirken, gerade wenn Frauen zu kämpfen haben mit eventuellem Übergewicht, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so kann das vielleicht auch nochmal unterstützend wirken.
Ja, verstehe. Also das typische Dinner-Canceling wäre da tatsächlich nicht so schlecht. Ja? Also ich glaube, es hat auch ganz gute Effekte von der hormonellen Seite auf die zirkadiane Rhythmik.
Richtig.
Da dürfte es ja auch besser sein, grundsätzlich jetzt mal wieder für die Gesamtpopulation gesprochen, ausnahmsweise als das Frühstück wegzulassen. Also das kann man vielleicht auch noch anführen. Also es hat eigentlich dann ganz gute Effekte für den sage ich mal, ein bisschen in die Jahre gekommenen Organismus nach der Menopause. Eine Frage noch, die mich auch persönlich tatsächlich wahnsinnig interessiert ist, wenn wir konfrontiert sind mit Patienten, die eine Hormonersatztherapie überlegen oder die das vielleicht schon empfohlen bekommen haben, also HRT, Hormone Replacement Therapy, auch immer extrem heiß diskutiert von allen medizinischen Fachgruppen, also da hat wirklich jeder eine Meinung dazu, meistens eine andere als der Nächste, also zwei Leute, drei Meinungen, oder wie man sagt, ne? Also wie siehst du das in dem Kontext, also ernährungsmedizinischer Sicht? Wäre es vielleicht, wenn man ein bisschen provokativ formuliert, auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht anstatt einer hormonalen Ersatztherapie einfach gezielt ernährungsmedizinisch eingreift, supplementiert etc., um damit vielleicht Wechselbeschwerden zu adressieren? Also kann man vielleicht sich diese HRT auch sparen, wenn man die richtige Beratung hätte?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich persönlich bin kein Freund von hormoneller Substitution, weil ich denke immer, die Probleme, die mit der Menopause auftreten, ne, vor allen Dingen verstärkt depressive Symptomatiken, Schlafprobleme, die rühren ja auch meist irgendwo her. Ich bin mehr dann ein Freund oder unterstütze, erstmal zu gucken, was sind die möglichen Ursachen. Und hier ziehe ich immer den Lebensstil, vor allem auch die Ernährung mit ran und gucke, wie kann man gezielt vielleicht gewisse Mustern ändern, um diese Symptomatiken zu reduzieren. Und das ist auch was wir jetzt in einer angehenden Studie auch untersuchen werden, gerade auch bei menopausalen Frauen, gerade auch, wie kann man durch Ernährung die Lebensqualität steigern und gerade auch die Symptomatiken wie depressive Symptomatik, Schlafproblematik auch verbessern. Mhm. Weil das ist ja auch bekannt. Und klar, hier gibt es wieder nicht ein Rezept für alle, dass man auch auf individueller Ebene schaut. Ne? Also wie sieht der Alltag der Frau aus? Wie sieht das Aktivitätslevel aus? Wie sieht die generelle Ernährung der Frau aus? Ne? Und vor allen Dingen auch zu schauen, welche Lebensmittel werden ein- und ausgeschlossen? Ne? Und ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen oder zu laut schreien, aber ich sage auch mal Vorsicht auch vor rein veganen Ernährungen zweitens. Weil gerade auch eine ältere Frau, auch Frauen in der Menopause, ältere Menschen, ja, die Nährstoffaufnahme reduziert sich, ne? Und es ist wichtig, dann wirklich nährstoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Vor allen Dingen auch hier die Proteine, ne? Weil auch nicht nur auf Frauen, auch für Männer trifft das ja zu. Es fällt ja schwerer, auch die Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Ne? Deswegen sollte man vielleicht auch ein bisschen höher in den Eiweißgehalt der Ernährung gehen. Und natürlich tierisches Eiweiß oder tierische Lebensmittel enthalten auch wieder viel Zink. Und Zink ist auch enorm wichtig, gerade auch für die entzündlichen Prozesse, die ja nun auch mit dem Alter enorm ansteigen. Das heißt, es gibt viele, sag ich mal, Ernährungshacks, auf die man vielleicht achten könnte und schauen könnte, aber das ist wirklich sehr individuell. Da muss man sich wirklich anschauen, wie sieht das individuell für diejenige Frau aus und was kann man gezielt adaptieren.
Ja, ja, und eben diese Wechselbeschwerden, die eben dann oft zu der Hormonersatztherapie führen, zur Empfehlung dieser Therapie führen, manche sind vielleicht eigentlich auch ganz gut managebar mit der Ernährung, mit der richtigen Supplementierung. Das heißt, ja, das ist natürlich, wie du sagst, kein allgemeines Rezept oder kann man pauschal so wahrscheinlich nicht ganz jetzt hier verallgemeinern, aber das wäre schon lohnenswert, bevor man sich vielleicht in so einen doch relativ schwerwiegenden Eingriff in die Hormonkreisläufe hineinstürzt, dass man vielleicht den Ernährungspart noch versucht zu forcieren, vielleicht zu optimieren. Da kann alles Mögliche noch drin sein, sozusagen. Ja. Ich meine, Ernährung ist ja das Streitthema neben Politik und Religion eigentlich, oder? Also das ist ja wirklich absolut. Ein unglaubliches Battlefield, sage ich immer. Da hat ja wirklich, da gibt es ja halt Millionen von Theorien, hat man das Gefühl, und jede hat ihre unglaubliche Anhängerschaft, die da mit voller Kraft versuchen, das natürlich nach vorn zu pushen. Und es sind immer wieder Trends auch da, und du hast den veganen Trend angesprochen, ist wahnsinnig im Zunehmen aus meiner Sicht und hat auch viele Vorteile, die auch bewiesen sind. Aber genauso wie du es jetzt auch erklärt hast, kann es auch in bestimmten Populationen, in bestimmten Situationen vielleicht nicht das Richtige sein. Also man muss einfach immer sagen, der Mensch oder einfach der Organismus ist so facettenreich, dass es einfach schwer ist, pauschale Lösungen zu empfehlen, und dass, wenn was sehr dogmatisch ist, das ist meistens auch irgendwo intrinsisch schon automatisch falsch, weil sie nicht für alle passen kann.
Richtig, das ist korrekt, ne? Und vielleicht auch nochmal so ein kleiner Zusatz, ne? Auch gerade die, um das weiter auszuführen mit der Ernährung, ne? Gerade auch so diese Darm Hormonachse ist auch noch sehr essentiell, ne? Gerade so auf die Darmgesundheit auch zu achten, eventuell auch supplementieren mit Probiotika, kann auch nochmal da enorm unterstützen.
Ja, es gibt hier einfach viele Moving Parts, oder?
Richtig, also richtig, ne? Und das ist ja auch das, worauf ich mich in meiner Forschung jetzt auch fokussiere. Ne? Gerade auch diese personalisierte Ernährung, gerade personalisierte Ernährung in Bezug auf Frauengesundheit, weil ich denke mal, das ist sehr essentiell ist. Und wie schon gesagt, ne, weil der weibliche Zyklus durchlebt so viele Phasen, nicht nur während, sag ich mal, während der Menstruation, aber auch danach, ne, mit der Menopause oder Einsetzen der Menopause. Interessante ist, dass ja eigentlich es fast 10 Jahre dauert, ne? Also die Prämenopause, die Perimenopause kann ja wirklich bis zu 10 Jahre andauern, ohne dass es überhaupt richtig bemerkt wird, ne? Aber Symptome treten auf und hier kann man ja auch mit durch gezielte Lifestyle-Hacks, durch gezielte Ernährung ja auch nochmal unterstützend eingreifen.
Ja, na auf jeden Fall. Zum Schluss, Dorothea, hätte ich noch eine Frage, die natürlich ein typischer Klassiker ist. Wenn du nur 3 Sachen nennen könntest, was wir jetzt heute besprochen, 3 Sachen zur Steigerung der weiblichen Gesundheit, was würdest du auswählen? Also was sind deine Top 3?
Top 3. Top 1, eat mindful, das heißt, achte genau, was auf deinem Teller kommt und was in deinen Einkaufswagen kommt. Mhm. Ne? Also wie ich schon sagte, eat whole foods, also ganze Lebensmittel, so bunt wie möglich und exkludiere nicht tierische Lebensmittel, weil die sind ganz essentiell, auch für die Frauengesundheit. Punkt 2, also nicht übermäßiges Training, don't overdo it sports, so, sondern beweg dich auch wirklich mindful, ne? Also wirklich geh mehr spazieren, wenn dein Körper sagt, nein, ich bin heute müde oder man ist in der 2. Zyklushälfte, der Körper ist eh mehr stressanfällig. Ja, achte, dass du nicht übertrainierst, weil das kann wieder zu zusätzlichen Stress führen. Und drittens, auch nimm gewisse Supplemente. Ne? Mhm. Also Supplemente können dich nicht aus einer schlechten Ernährungsweise oder schlechten Lebensstil retten, aber sie wirken unterstützend. Ne? Gerade mit unserem stressigen Alltag können gezielte Supplementationen wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D oder auch Magnesium auch wirklich die Gesundheit und auch dieses lange gesund bleiben auch noch fördern. Ne? Und hier empfehle ich jedem dann auch nicht wild drauf los supplementieren, sondern auch zu den Experten zu gehen, zu den Fachexperten, die auch Ahnung davon haben, sich gegebenenfalls auch beraten lassen.
Ja, das ist eine tolle Zusammenfassung. Ich danke dir herzlichst. Und ich danke dir generell für das fantastische Interview heute, für das Gespräch. Ich habe schon im Vorfeld gewusst, dass ich einiges lernen werde heute, aber meine Erwartung ist noch übertroffen worden, weil ich muss wirklich sagen, dieser Blick vor allem hier auf die teilweise vielleicht ein bisschen leichtfertig gegebenen Empfehlungen für die Gesamtpopulationen, Männer und Frauen oder überhaupt natürlich in auch den gesamten Nationen übergreifend und verschiedenen Aspekten einfach hier in einen Topf werfenden Empfehlungen. Da hast du wirklich gut aufgeräumt heute damit und wie gesagt auch beim Fasten, das war für mich ja ein sehr spannendes Gespräch in diesem Kontext, dass man hier wirklich nicht wirklich individuell empfehlen muss. Ja. Also eine Frau, die gerade versucht, eine Familie zu gründen, die darf man einfach nicht so beraten, auch wie vielleicht einen 45, 50-jährigen Mann, der gerade hier voll in die Langlebigkeitsroutine einsteigen will.
Ja. Genau.
Richtig. Also das war für mich auf jeden Fall die Take-Home. Ich danke dir noch einmal ganz herzlichst fürs Kommen. Und ich hoffe auch den Beyond Lifespan Zuhörern, Zusehern hat das Interview so viel Spaß gemacht wie mir und ja, wenn wir wieder mal über dieses Thema weitersprechen können, würde es mich auch freuen. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal irgendwann.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Dominik.
Danke sehr, danke, Dorothea. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.